Betreffpunkt.
Betreffpunkt.
Themen, die Betreffen auf den Punkt gebracht. Betreffpunkt. Der Tag am Dienstag auf Radio Rabe.
Das ist der Betreffpunkt. Hallo zusammen, schön seid ihr mit dabei. Ihr hört Radio Rabe, ich bin Celina Stucki. Nach einem Jahr Gesellschaftstalk auf Rabe ist das heute die letzte Stunde vom Betreffpunkt. Die nutzen wir aber nochmal gründlich, um an einem wichtigen Thema, für viele Leute wohl das wichtigste Thema im Leben, auf den Grund zu gehen. Heute dreht sich hier nämlich alles um Sex und Liebe. Wir wagen es in dieser Stunde Schritt für Schritt eine Antwort zu suchen auf die Frage, für welchen Beziehungstyp der Mensch überhaupt gemacht ist. Sucht der heutige Mensch noch lange zu eurer Beziehung? Oder geht es vielmehr darum, sich sexuell auszuleben, wie es ihm gerade passt? Zum Sex zu kommen ist heute einfach. Im Internet findet man problemlos mit ein paar Mausklick Menschen für ein schnelles Abenteuer. Vor 50 Jahren hat der offengelegte Seitensprung noch für rote Köpfe gesorgt. Heute sind Liebschaften außerhalb von eigener Beziehung bei einigen Paaren ein fester Bestandteil. Kurz, eine freie Sexualität zu leben, wird immer einfacher. Kein Wunder, wächst mit diesen vielen neuen Möglichkeiten auch die Verunsicherung. Wieso soll man sich noch eine Person binden? Was zählt ein Sexualpartner schon? Sollte man im Freundeskreis nicht eine ganze Hand voll vorweisen? Und wieso lebt man nicht einfach, was einem gerade dünkt im Moment? In der heutigen Stunde gehen wir diesen Fragen nach. Bei mir im Studio sitzt jetzt der Paartherapeut Klaus Herr. Er begleitet seit bald 40 Jahren Paar durch Durchstreckungen oder auch mal auf dem Trennungsweg. Klaus Herr, herzlich willkommen.
Grüße, Frau Stucki.
Klaus Herr, ihr beobachtet das Phänomen Liebe als Paartherapeut seit bald 40 Jahren. Was habt ihr das Gefühl, wie verändert der offene Umgang der Gesellschaft mit den verschiedenen Liebesformen das Liebesleben des Individuums?
So wie ich ein Paar erlebe, sind eigentlich die Unterschiede nicht so gross, wie man würde erwarten. Ich habe ja angefangen im 1974 mit meiner Arbeit und das war ja noch relativ eine stürmische Zeit in Bezug auf Liebe und Fremdgehen. Unruhiger als heute, muss man sagen. Aber das, was ich dann nachher sehe, wenn wir zu dritt zusammen sind und das erörtert, was das Thema ist, ist nicht gross anders, als es dann war. Es sind immer etwa die gleichen Themen.
Was sind die Themen?
Ich würde sagen, das Allerwichtigste ist dem, wo man sagt, wir haben uns auseinandergelebt. Die Beziehung hat den Nährboden verloren, leidet unter Schmalbrüstigkeit, unter Anorexie, Magersucht, weil sie zu wenig gepflegt wird. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, mitsamt anderen Folgen, die das haben kann. Zum Beispiel, dass man sich andersweitig sexuell vergnügen will. Oder dass man zu viel in den Beruf investiert. Oder viel zu viele Kinder, jetzt gemessen an dem, was man investiert für Beziehung.
Wir werden später noch genauer darauf eingehen, was man in solchen Situationen machen kann, wie der Klaus Herr jetzt angesprochen hat. Jetzt nehme ich aber zuerst mal Wunder, Klaus Herr. Eben heutzutage ist es sehr einfach, auch schnell zu anderen Bekanntschaften zu kommen, als die, die man gerade führt. Wie erlebt ihr das mit euren Klienten? Ist das für die eine Bereicherung oder ist das überfordernd?
Es ist eher verwirrend, wenn man denkt, dass zum Beispiel bei Ashley Madison gibt es in der Schweiz 170'000 Mitglieder, die sich darauf spezialisiert haben, möglichst schnell an einen Geschlechtspartner herzukommen. Das hat mich schon erstaunt. Allein im Kanton Bern, glaube ich, 35'000 Berner und Bernerinnen. Nicht wenig Frauen, es hat weniger als Männer, ein bisschen. Allein ein Selfie in Bern, wo das probiert, sich probiert, schadlos zu halten auf diese Art. Und das hat natürlich Folgen. Man muss damit rechnen, dass es innerhalb der Beziehung nicht mehr gleich ist, wenn man so etwas macht, als wenn man es nicht macht.
Ihr habt ja ein Buch herausgegeben, vor 15 Jahren etwa, mit dem Titel «Ehe, Sex und Liebesmühe». Dort drin habt ihr Einzelpersonen befragt, die aber ihre Beziehung leben, seit Jahren verheiratet sind. Und schon in diesem Buch, also eben vor 15 Jahren, hat man gesehen, Seitensprung ist etwas, das passiert immer wieder. Oft haben die Leute es aber auch so beschrieben, dass ein Seitensprung neuen Input gibt für die eigene wirkliche Beziehung. Habt ihr das Gefühl, ein Seitensprung kann etwas Gutes haben?
Es gibt eigentlich nichts, das nicht auch etwas Gutes hat. Wenn man treu ist, kann man aus mindestens zwei verschiedenen Gründen treu sein. Nämlich, dass man in Fantasie ausgeht, dass man keine Kraft hat, dass man faul ist, nicht lebenslustig. Das kann ein Grund für Treue sein. Es kann aber auch eine aktive Form haben, wo meine Partnerin mich überzeugt, wo ich investieren will, wo ich mich nicht verzetteln will. Das kann jetzt die aktive Form sein von treu und zugehörig und engagiert mich fühlen. Also insofern heisst das noch gar nichts, wenn man treu ist. Eine Treue kann einfach auch nur eine Schwäche sein.
Aber Treue, habt ihr das Gefühl, in einer Beziehung, die funktioniert, ist das einzige Richtige? Wenn es jetzt eben die zweite Form ist, die ihr beschrieben habt, wo der Partner immer überzeugt.
Also das einzige Richtige, da habe ich keine Ahnung, was das einzige Richtige ist. Das einzige Richtige bestimmt mit Mann und Frau miteinander, was das einzige Richtige ist und nicht Ehe oder so. Ich weiss da viel, viel weniger oder nichts über das. Also ich bin nicht ein Ideologe, ich bin nicht der Vatikan. Ich bestimme überhaupt nicht über das. Und meine Erfahrungen tut mir nichts nahelegen. Was einfach wahrscheinlich von Leben zeugt, ist, dass man sucht miteinander, dass man im Gespräch ist miteinander und etwas findet, etwas ausprobiert. Eine Beziehung ist eigentlich ein fremder Kontinent, den man zusammen erforscht und Expeditionen macht. Ich glaube, das könnte man sagen, das ist vielleicht das einzige Richtige, dass man das macht.
Und jetzt gibt es eben gleich Leute, die mal den Kontinent wechseln, auf einen anderen Kontinent gehen. Wie ist das? Wie erlebt ihr das bei euch in der Therapeutensituation? Was löst das bei einem Paar aus, wenn der Endpartner seine Lust in einem anderen Bett geht, befriedigen?
Man könnte sagen, wenn ich das so miterlebe, könnte ich sagen, es ist nicht so gut, es ist nicht wahnsinnig angenehm, es ist sogar sehr, sehr unangenehm. Fast in allen Fällen ist es eine Überforderung. Und zwar ist es für den, der sogenannt betrogen wird, nicht so gern das Wort. Das ist ja ein moralisches Wort eigentlich, oder? Wo jemand diskriminiert, der das macht. Jemand, der nicht mehr parat ist, die ursprüngliche treue Zusage einzuhalten, weil er in etwas hineinrutscht, etwas außerhalb. Und da sieht man einfach, dass die Verletzung, die das anrichtet, ist enorm. Das ist klar. Es ist aber auch so, wenn man jetzt Beziehungen jetzt als Garten würde vergleichen mit einem Garten, dann ist es ja auch nicht möglich, dass man wirklich fruchtbar gärtnern kann, wenn man nicht verletzt. Das ist gar nicht möglich. Wenn man alles lässt, wie es kommen will und allem so den Lauf lässt, ohne Zeug auszureissen oder zu schneiden oder umzustechen, es sind eigentlich alles Sachen, die Bewegung bringen, die wie ein Erdbeben sind.
Also darf man ihre Beziehung auch mal verletzen, wenn es einem weiterbringt als Paar?
Es ist halt Hochrisikoverhalten. Man weiss nicht, was es auslöst, wenn man fremd geht. Man weiss aus Erfahrung von anderen Leuten, dass das manchmal heftige Tsunamis auslöst. Aber was das selber auslöst in der eigenen Beziehung, da weiss man eigentlich nicht. Manchmal kann man, oder fast immer kann man in der Rückschau, kann man das Wertvolle daran festmachen. Man kann feststellen miteinander, herausfinden miteinander, was nützlich war, was hilfreich war, ein grosser Anstoss war, was zum Leben beiträgt hat, zum Gemeinsamen und zum Einzelnen. Aber im Voraus weiss man nicht, ob das einem dann nicht überfordert und zum Beispiel dazu führt, dass die Beziehung ans Ende kommt.
Jetzt ist es so, Studien sagen, dass nur 3% der Tiere monogam leben. In einem Abend der Menschen ist das nicht viel anders. Eigentlich das primäre Ziel des Mannes ist ja auch, sein Erbgut zu verbreiten. Wieso sollte man sich nur an eine Person binden?
Es sind nicht 3% der Tiere, sondern der Tierarten. Weil Tierarten haben unterschiedlich viele Mitglieder. Wieso sollte man sich nur ein... Ja, wieso? Weiß auch nicht. Wenn man nie etwas davon gehört hätte, dass man könnte oder müsste monogam sein, käme man gar nicht auf die Idee.
Also ist die Monogamie ein gesellschaftliches Konstrukt?
Es ist ein kulturelles Gut, es ist eine kulturelle Errungenschaft, in Anführungszeichen.
Ja. Wo einem das Liebesleben einfacher oder schwieriger macht?
Ja, es kommt darauf an, in welchem Stadium. Solange man selber verliebt ist, kommt mir gar nicht auf die Idee, fremd zu gehen. Da ist man so mit Haut und Haar zusammengehörig. Das wäre absurd. irgendwie zu denken, jetzt will ich noch jemand anderes, oder? Das lenkt man nicht. Aber das nimmt ja ab, das ist ja das Unterleiten an der Erdanziehung. Also die Erotik zwischen zwei Leuten und die Sexualität wird angezogen mit der Zeit immer mehr, wie alles andere übrigens auch, wird immer mehr angezogen von der Erde und es geht bergab.
Und was kann man dagegen machen, dass es eben nicht bergab geht?
Ja, man müsste ja, das ist wie auf der Erde, man müsste herausfinden, wie man fliegen könnte. Ohne Anstrengung, ohne Fantasie, ohne technisches, ja, Anführungszeichen, Know-how, kommt man nicht vom Boden weg. Also man muss etwas tun miteinander und man muss sich noch einig sein, was. Das ist ein Kunststück.
Wir gehen später in dieser Stunde beim Klaus Herben Paartherapeuten ein paar Tipps abholen, wie man ein Liebesleben kann am Fliegen behalten kann. Jetzt zuerst nehme ich Wunder, Klaus Herr, wird die Liebe, wenn man sie teilt, wird sie weniger?
Sie meinen so wie eine Art Zuckerkirschtorte, wenn man ein Stück rausnimmt und dort verschenkt und einen anderen Ort auch noch, wird es dann immer weniger. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen, dass es an dem liegt. Die Liebe ist nicht eine begrenzte Masse von... Die Liebe kann man nicht verteilen wie einen Kuchen. Das geht einfach gar nicht. In der Liebe schenkt man sich. Aber ich werde eher reicher, wenn ich mich verschenke.
Dann wäre es aber auch das Ideal, man würde mehr verschenken an mehrere Leute.
Ja, das, wär, das stimmt, das wäre das Ideal. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Ideale etwas sehr Destruktives haben, weil sie gleichzeitig uns auch überfordern. Wenn wir nicht die Kosten berücksichtigen, wenn wir nicht Verletzungen genügend berücksichtigen, die das hat, wenn wir unsere Begrenztheit nicht berücksichtigen. Und das macht es dann wieder schwierig, einfach darauf loszuverschenken, weil wir selber begrenzt sind.
Kann man die Begrenztheit irgendwie überwinden? Ich meine, es ist schlussendlich so, wenn man zum Beispiel einen Partner hat, der verteilt seine Zuckerkirschtorte, ich verteile meine Zuckerkirschtorte noch andere Leute, dann kann das doch auch eine florierende Beziehung sein.
Ja, also Sie reden jetzt gerade, wie wenn Sie bei der Werbeabteilung von polyamorie.ch tätig wären.
Ist das Thema, das ich jetzt darauf möchte sprechen möchte? Ja,
ja genau. Es ist mir auch aufgefallen, dass auch bei Wikipedia-Artikel von der Polyamorie, die ist sehr tendenziös. Also sie ist sehr voreingenommen und tut schön färben und berücksichtigt nicht all die Opfer, die das verursacht, all die Kalamitäten, die das macht. Da habe ich natürlich mehr Einsicht. Ich habe es mit denen zu tun, die da Schwierigkeiten hatten und nicht mehr weitergekommen sind.
Habt ihr ein paar, in dem Fall, die Polyamor leben und bei euch in die Praxis kommen?
Also ich habe vor allem ein paar, die Polyamor gelebt haben, die es versucht haben und es nicht geschafft haben. Und dann kommt es dann immer darauf an, wenn man festhaltet an den Vorstellungen, die man hatte, die einem dort hergeführt hat, wo man jetzt ist, gelandet ist im Strassengraben. Wenn man daran festhält, kommt man nicht mehr raus. Man muss also mit neuen Methoden anfangen zu denken. Man muss sehen, das überfordert uns. Mindestens jemand von uns überfordert das. Und das birgt natürlich Gefahr, dass die Beziehung auseinandergeht. Ich finde es eigentlich nicht wahnsinnig schlimm, dass Beziehungen auseinandergehen. Weil Beziehungen haben auch eine begrenzte Lebensdauer, wie wir ja auch. Alle Lebewesen sind begrenzt, lebensfähig und sterben dann. Und die Lebensdauer von einer Beziehung, von einer Zweierbeziehung, da haben wir so feste Vorstellungen, wie lange die leben sollen. Wenn möglich etwa gleich lang wie wir. Und inzwischen ist das ja extrem. Also man sollte jetzt tatsächlich, wenn wir durch den Tod und nicht durch einen Richter geschieden werden, sollten wir 50 Jahre zusammenbleiben. Da kann ich nur sagen, wer schafft das schon? Das ist also nicht ganz einfach. Wer schafft das, einem anderen treu zu bleiben und noch gleichzeitig sich selber auch so lang?
Also ist es so, wenn eine Beziehung vielleicht nach 20 Jahren auseinandergeht, ist das absolut natürlich Lauf von den Dingen?
Das ist jetzt ein bisschen locker dahergesagt, aber es geht schon in dieser Richtung. Man darf eigentlich nicht zu Tode betrübt sein, wenn man sich überlegt, dass eben alle Lebewesen eine begrenzte Lebensdauer haben. Das ist traurig, dass wir sterben müssen, von Art. Das ist traurig. Aber es hat auch etwas mit der Intensität des Lebens zu tun, dass man weiss, es geht zu Ende. Auch mein Leben geht zu Ende, auch meine Partnerschaft ist ich sage jetzt, in Gefahr oder neigt dazu, irgendwann zu Ende. Wir wissen nicht, wann. Natürlich, es hat auch etwas zu tun mit der Investition, die ich mache, die wir zusammen machen, die Beziehung. Wenn ich gar nichts mache, kann ich das Amt schon beschleunigen. Wenn man es einfach lässt, von der Erdanziehung lässt zugrund gehen, im wahrsten Sinn des Wortes, man nichts macht, dann geht es natürlich schneller.
Ich habe vorhin euer Buch angesprochen, Ehe, Sex und Liebesmühe. Eben gut 15 Jahre her ist das, oder die Personen befragt hat, wo sind die Leute heute? Seid ihr noch in der gleichen Beziehung?
Also es hat viel, ist nicht mehr so manchmal Stein auf dem anderen. Obwohl man dort manchmal im Buch das Gefühl hat, das können gar nicht aufhören, das muss ja gehen. Und das ist, hat manchmal so schön ausgesehen, manchmal auch so verzweifelt. Ich habe nicht mit allen noch Kontakt. Ich mag nicht so denen nachsteigen, das hat mich nicht so angemacht. Aber es hat viele Leute darunter, die ich kenne aus meinem persönlichen Bekanntenkreis. Und von denen weiss ich, dass es nicht alle das überlebt haben, was die miteinander angestellt haben.
Und würdet ihr jetzt sagen, da ist etwas falsch gelaufen? Oder sind die Leute einfach auch genug mutig gewesen, für einen Schritt weiterzumachen?
Ja, das ist jetzt wieder ein neuer Begriff von Mut. Mut ist etwas ganz Wichtiges in Beziehungen, die man unterschätzen tut. Wenn man nicht weiss, dass zum Beispiel Intimität sehr viel mit Mut zu tun hat, das ist ein anderes Wort. Von Intimität ist Mut, wenn ich mutig bin. Und fürs Leben gilt das ja auch so. Wenn ich keinen Mut habe und schlapp bin und verzagt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich ein langweiliges und schon scheintotes Leben habe.
Das ist der Klaus Heer, Paartherapeut im Gespräch, im Betreffpunkt. Today I'm looking at the world and I see ugliness and beauty. Neighbors, an angel lives inside a liar. He doesn't even know that he has all this inside him. And it's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. It's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. Today I'm taking back my words, 'cause I've been judging everybody so easily. Instead, I show you who I am: a liar, an angel, a generous egoist, genius, coward. And it's been 7 years since I've been looking for, and I was crying. I've been looking for, and I was crying for more. Today I'm looking at our world, and I think choices are everywhere. Every second we choose to love, choose to hate, choose to lose or win, to take a risk or to give up. 'Cause it's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. It's been 7 years since I've been looking for, and I was dying for more. Our insanity, 'cause we are loving.
promises, no signs, where to go, just a pure moment of joy. And it's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. It's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. It's been 7 years since I've been looking for, and I was crying for more. It's been 7 years since I've been looking for, and I was crying, I was crying, I was crying, crying for more, for more.
Ihr hört den Betreffpunkt auf Radio Bern. In der heutigen Stunde gehen wir der Frage nach, für welche Beziehungsform der Mensch überhaupt gemacht ist. Unser Gast, der Klaus Heer, ist seit Jahrzehnten als Paartherapeut tätig. Klaus Heer, ihr begleitet als Paartherapeut seit bald 40 Jahren Paar durch ihr Liebesleben. Selten jemand ist mit dem Thema Liebe auch so fest konfrontiert wie dir. Darum wage ich jetzt gerade mal mit einer grossen Frage einzusteigen. Was ist Liebe für euch?
Ja, das ist jetzt gerade eine grosse Frage. Jetzt muss ich gerade nachdenken. Das ist immer wieder etwas anderes, je nachdem, wer mich fragt. Oder je nachdem, wie ich selber zu Weg bin. Ja, ich fahre vielleicht vorne an, geschichtlich. Die Liebe ist natürlich mal ein grosses Geschenk, das einem in die Schoss fällt. Manchmal ist auch ganz wörtlich zu nehmen, in die Schoss fällt. Mit der Zeit merkt man, dass sie eigentlich mehr will, als nur gerade im Schoss bleiben und dort Wohlbehagen verbreiten, sondern dass sie will, dass ich mich engagiere, dass ich höre, sie zuhöre, dass ich da bin. Sie merken, es geht eigentlich mehr darum, mit der Zeit, dass die Liebe etwas gibt, als dass sie etwas überkommt. Und unsere Sucht ist eher die, dass wir geliebt werden wollen. Wir verstehen immer, im Hinterkopf verstehen wir darunter immer das, was wir erwartet, dass wir überkommen. Und das ist ja das, was nicht funktioniert, wenn ich als Konsument in eine Beziehung gehe und etwas erwarte, was ich überkomme. Dann tröchne ich durch das Beziehung aus und hungere sie aus.
Jetzt ist es ja so, dass Liebe eigentlich etwas relativ Schwieriges ist. Man muss mit sich selber auch im Reinen sein, dass man etwas geben kann. Was sind für euch die Voraussetzungen, dass man Liebe geben kann?
Ich glaube, die wichtigste Voraussetzung ist, dass ich stark genug bin und gleichzeitig weich genug bin, dass ich das, was kommt vom anderen, egal was es ist, dass ich das mal höre. Das ist das Wichtigste vor allem. Also unser wichtigste Liebesorgan sind die Ohren, die mit dem Herz verbunden sind.
Und was etwas kommt, das man nicht mag hören?
Ja, da stößt man offensichtlich an Grenzen von der eigenen Liebesfähigkeit.
Also sagt ihr, dass man muss können, kritische Sachen annehmen muss, um selber Liebe zurückzugeben?
Ich sage, es ist noch etwas einfacher, dass ich kritische Sachen, also Sachen, die mir nicht so gut ins Ohr passen, weil sie mich aufregen oder weil ich das Gefühl habe, das stimmt gar nicht. Wenn ich diese Sachen annehmen kann, obwohl ich eigentlich paranoid reagiere von Haus aus, mich angegriffen fühle, wenn ich das lernen kann, hören und annehmen und das Herz gleich noch eine Spalt offen bleibt, obwohl es sich verkrampft, dann merke ich, jetzt komme ich vorwärts in Sachen Liebe und bin fähig, dem mit meinem Aufwand gerecht zu werden, wo ich mir selber einrede, in Liebe nämlich.
Wieso einreden?
Weil ich normalerweise ja nicht an das denke, dass die Liebe mit Aufwand und mit Tragfähigkeit verbunden ist, sondern eher mit Wohlbefinden, mit Komfort. mit Beziehung, mit Glück und so weiter. Solches Zeug tun wir vor allem fantasieren.
Ihr habt vorher in dieser Stunde davon gesprochen, dass Liebe wie ein Garten ist, wo man zu zweit pflegen muss. Was gibt es für Rezepte oder was gibt es für Pflänzchen, die man rein pflanzen kann, dass der Garten schön gedeiht?
Also das Wichtigste, was ich sofort, das ist mein Lieblingsgebiet, das Zuhören. Weil ich bin vorher ja lang nebenbei noch beim Radio gewesen, und das Zuhören und die Ohren sind mir immer sehr, sehr wichtig gewesen. Ich habe auch Sendungen gemacht zum Thema Zuhören. Also im Garten, wo das Zuhören fehlt, hast du sowieso Hopf und Malz verloren. Nachher vielleicht auch so etwas aushalten. Etwas aushalten, was nicht so angenehm ist. Und die Vorstellungen, wie es müsste sein, die muss ich einfach zurückbinden. Ich kann nicht wissen, wie es müsste sein. Ich bin eigentlich mehr jemand, der eingeladen bin, etwas anzunehmen, anzuschauen, mich damit zu beschäftigen, dabei zu bleiben und mich einzustellen aufeinander und zu schauen, wie ist das für mich, kann ich das tragen, ist es schwierig für mich. Und dann vielleicht auch etwas sagen von mir, ja. Wenn ich das Glück habe, dass jemand da ist, der sich für mich interessiert, auch wenn etwas kommt, das nicht so angenehm ist, zum Hören.
Es klingt jetzt so, wie dir von Liebe redet, dass Liebe eigentlich etwas eben sehr anstrengend ist. Man wird selber von einem Gegenüber reflektiert. Manchmal hört man Sachen, die man nicht hören möchte. Wieso wollen wir gleich gegen Liebe und geliebt werden? Wäre es nicht einfacher, einfach zu sagen, gut, ich bin Single, lebe mein Leben, wie ich will?
Ja, ich frage manchmal die Leute, die zu mir kommen. Die sagen, sie haben schon, es tut mir schon leid, sie haben schon ein Wahnsinnsproblem. Es wäre alles viel einfacher, wenn sie einfach allein würden leben. Das wäre die Alternative. Aber von dem wollen sie dann nicht wissen. Sie wollen gleich irgendwie zusammen sein. Sie wollen gleich nicht grosse Veränderungen in ihrem Leben einleiten. Das wollen sie dann gleich nicht. Weil es ist natürlich ein Erdbeben, wenn eine Beziehung auseinandergeht. Da geht einfach alles zusammen, nicht das Kartenhaus. Da geht das ganze Palast zusammen. Das ist eine riesige Katastrophe im Leben von ganz vielen Leuten, wo auch, das weiss man ja, vielfach auch Kinder, noch Schulalter Kinder betroffen sind. Man weiss, Beziehung ist heute nicht mehr so sakrosankt. Man kann eher auseinandergehen, aber die Katastrophe ist nicht kleiner geworden durch das. Dass es eher möglich ist, dass die Scheidung vereinfacht ist. Es ist immer noch ein Einsturz von der Welt.
Und gibt es ein paar jetzt in eurer Therapie, die dir raten, sich auf einen Trennungsweg zu begeben?
Nein, das habe ich noch gar nie gemacht. Geraten habe ich nicht, um Fragen stellen. Aber ich frage, wie werden sie sich vorstellen, sie wären allein, sie hätten diese Probleme nicht. Ich stelle vielleicht Fragen, stellen, die unbequem sind, aber ich würde niemals sagen, also sie tut mir schon leid, das muss doch jetzt nicht sein. Jetzt könnten sie doch eine gute Möglichkeit haben, jetzt auseinanderzugehen und so. Ja. Warum müssen sie sich so plagen? Das würde ich nicht machen, das mache ich nie.
Wenn ihr aber merkt, dass das Paar bereit wäre, sich zu trennen, dann begleitet ihr das Paar auf dem Trennungsweg, nehme ich an. Wie macht ihr das?
Wenn sie mir sagen, sie werden sich jetzt trennen, dann helfe ich natürlich mit. Es ist klar, ich tue den Auftrag entgegennehmen, den sie mir geben und nicht irgendeinen anderen. Ich bin schon ein Bergführer, aber ich gehe immer hinterher, nicht voraus. Wie mache ich das? Ich weiss, was es nötig ist, wenn man eine Trennung machen will, was für Fragen alle geklärt werden müssen. Ich habe dafür ein Arbeitsblatt, wo wir zusammen durchgehen können. Ich helfe die schwierigen Punkte klären. Ich schaue die Schlussfassung von einem Vertrag, den wir miteinander machen, schaue ich noch mal anschauen daheim, wenn sie mir schicken. Also ich begleite sie ziemlich eng, für dass es eine gute Lösung gibt. Und weiss einfach so ein bisschen, was alles nötig ist, dass man macht, wenn man auseinandergeht.
Klaus Herd, ihr habt auf eurer Homepage auch beschrieben, dass ein Trennungsgrund oft ist, dass die gemeinsame Kommunikation, die gemeinsame Sprache irgendwann verloren geht. Wieso ist das so?
Manchmal ist es richtig, ja. Verliert man irgendwie die Wörter, man verliert Sätze. Man hat einander nichts mehr zu sagen, sagt man. Das ist aber nicht richtig. Man hat einander zu viel zu sagen, wo man nicht mag hören, zum Beispiel, ist eher das, oder wo man nicht mutig genug ist, für das zu sagen. Man hockt auf dem, was man eigentlich einander müsste sagen. Und das ist ja auch ein Kunststück. Was muss ich sagen, für das der Garten kann wieder aufblühen, zum Beispiel? Und was muss ich für mich behalten, dass ich nicht das Chaos anrichte? Das ist ja immer eine Ermessensfrage. Eine Beziehung ist nicht der Ort, wo man einfach alles rausplaudert, was einem in den Sinn kommt. Sicher nicht.
Also darf man auch Geheimnisse haben vor dem Partner, jetzt im Sinn von emotionalen Sachen, vielleicht, die man zurückbehaltet für sich?
Ja, man muss sogar. Also, wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, einen persönlichen Prozentsatz von den Sachen, die ich denke, die mir durch den Sinn gehen, die meine Beziehung betrifft, würde ich meine Partnerin, wie viel du nicht zurückbehalten? So 45%. Aber ich will nicht damit sagen, dass das eine gute Prozentzahl ist. Und es kommt ja auch noch davon an, was ich zurückbehalte und so. Also es ist immer ein Abenteuer, was ich zurückbehalte und was ich sage.
Jetzt hat er aber vorhin auch gesehen, dass man zum Liebe entgegennehmen kann und muss bereit sein, dass man Sachen hört, die vielleicht unangenehm sind. Kann es denn nicht sein, dass man behalte die Sachen zurück, einfach um Frieden zu lieben?
Ja, das kann schon. Also der Frieden ist ja schon, wie man so schön sagt, ist schon zu lieb. Da ist es schon wert, dass man etwas für den Frieden tut. Weil Krieg zu haben und um einen Preis, dass man einfach alles rauslässt, was der andere könnte, einfach masslos verletzen, das ist ja auch nicht das Gelbe von mir. Also muss ich irgendwie entscheiden, was kann ich sagen von mir aus, was bin ich bereit, auch als Reaktion entgegenzunehmen. Das ist, ich weiß ja erst, was ich gesagt habe, wenn die Reaktion kommt von dem, was ich gesagt habe, vom Gegenüber. Dann weiß ich, was ich wirklich gesagt habe, vorher nicht. Vorher bin ich auf Vermutungen angewiesen, dass das, was weiß ich, einigermaßen gut ankommt oder verstanden wird. Aber ich weiß es ja nicht. Ich kenne den anderen viel, viel weniger gut, als ich vielleicht meine.
Und lernt man sich über die Jahre immer besser kennen? Oder habt ihr das Gefühl, am Anfang eben, ist die Kommunikation grösser, redet man mehr, am Schluss redet man weniger, wo eben die Sprache verloren geht, dass mir nur noch immer bleibt stehen?
Das könnte schon sein, ja. Ich will aber nicht sagen, dass man, weil man am Anfang mehr redet, was sicher ist, der Fall ist, dass man einander besser kennt. Das glaube ich nicht. Es kommt ja darauf an, was man einander sagt und wie viel Mut und Beherztheit man zustande bringt, für sich zu zeigen, wer man ist. Es kann auch nicht sein, dass man der Ehrgeiz reinsteckt, dass man möglichst viel sagt und redet und redet und macht, wie in einem Seminar an der Uni. Das ist auch sehr, sehr mühsam. Manchmal ist es ja auch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass man kann sein kann, dass man miteinander sein kann, ohne dass man alles muss an die Wand schnurren. Das ist nicht unbedingt gut. Und ich finde da zum Beispiel die Männer manchmal vernünftiger als die Frauen, weil die mehr so auf die Schnur hocken und nicht so viel sagen. Warum? Weil sie schlechte Erfahrungen damit machen, dass sie nachher reden. Und das hören sie dann von ihren Frauen und sagen, nie sagst du etwas, bist so verstopft und so. Da muss ich manchmal, sage ich dann, in der Arbeit, die wir zusammen machen, es ist nicht das Blödeste, manchmal ein bisschen auf die Schnur zu hocken und selber zu tragen, als immer alles herzulegen und alles zu versauen und inkontinent sein.
Jetzt haben wir vor allem davon geredet, von was man redet. Jetzt kommt es aber auch noch darauf an, wie man redet. Habt ihr da auch Tipps, wie man ein schwieriges Anliegen am ehesten auf den Tisch bringen
kann? Es ist also ein bisschen abhängig von den Themen und von den Leuten, die da betroffen sind. Also zum Beispiel würde ich sagen, dass wenn man am Küchentisch hockt, wenn das ein kleiner ist und man hockt sich dort gegenüber und es ist nur 80 cm dazwischen und man schaut sich in die Augen bei dem, wo man Schwieriges einander zu sagen hat, nicht gut.
Also lieber im Garten stehen, ein Blumenbeet zwischen sich haben und dann
lieber unter einem grossen Schirm im Regen draussen laufen und so einander schwierige Sachen sagen, mit Hilfe der frischen Luft, als in der Enge von einer Küche oder auch von einer Polstergruppe, wo man irgendwie drin sich verschanzt. Und die Augen, würde ich sagen, haben, entgegen dem, was man so allgemein meint, sind manchmal unheilvoll beteiligt am Austausch, den man miteinander hat, wenn man sich anschaut und nachher so die Idee hat, man könne im Gesicht lesen vom anderen. Dabei kann man es gar nicht, liest Luther Zeich, wo gar nicht stimmt, ist gar nicht bereit, wirklich zu hören, was der andere sagt. Dann würde ich sagen, es ist gescheiter, man läuft nebeneinander, schaut ein bisschen ins Grüne und kann miteinander laut denken. Und das ist jemand da, der es hören will.
Regarde et gère, là sous mes yeux, un stalactite de rêve, trop vieux, toutes ces promesses qui s'évaporent vers d'autres ciels, vers d'autres ports. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Une seule me touche lorsque tes lèvres effleurent ma bouche. De tous ces vents, un seul m'emporte lorsque ton ombre passe ma porte. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, prends mes soupirs, donne-moi des larmes. À trop mourir, on pose les armes. Respire encore, mon doux mensonge, que sous ton souffle, le temps s'allonge. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Sur nos sols, en équilibre, mes poumons pleurent, mon cœur est libre. Ta voix s'efface de mes pensées. J'apprivoiserai ma liberté. Et mes rêves s'accrochent à tes phalanges. Je t'aime trop fort, ça te dérange. Et mes rêves se brisent sur tes phalanges. Je t'aime trop fort. Mon ange, mon ange.
Das ist der Betreffpunkt mit dem Klaus Heer als Gast. Er ist Paartherapeut und wir schauen in dieser Sendung an, für welche Beziehungsform der Mensch überhaupt gemacht ist. Klaus Heer, dir hat mir vorher gesagt, dass dir oft Leute bei euch in Therapie haben, die eine Sexualität haben, die einer Steinwüste gleiche. Könnt ihr das ein bisschen ausführen?
Ja, ich habe eigentlich mehr mit Arbeitsklima gemeint, das besteht, wenn Leute kommen mit sexuellen Problemen. Nämlich, dass es ganz, ganz schwierig ist, mit Sexualität auf ein neues Gleis zu bringen oder überhaupt eine freie Fahrt für die Sexualität herzubringen. Weil vor allem, weil die Leute so feste Vorstellungen haben, wie es sein müsste.
Nach was sehen sich eure Klienten?
sie haben eigentlich vor allem pornografische Vorstellungen, was Sexualität ist.
Und hat ihr das Gefühl, die pornografischen Vorstellungen, wo man zu viel Pornografie konsumiert, oder ist das etwas, was im Mensch innen ist?
Da müssen wir jetzt den Unterschied machen zwischen Mann und Frau. Sonst muss man nicht so viel Unterschied machen zwischen Mann und Frau, aber der schon. Die Männer sind aus auf Pornografie. Viele Männer, sehr viel. Es ist ja extrem, was im Internet angeboten wird. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist eine richtige, unglaubliche Flut. Und die würde ja nicht existieren, wenn es nicht eine unglaubliche Flut Konsumenten hat. Das sind die meisten ja Männer. Und die Vorstellungen, die die Männer haben von Sexualität, ist noch stärker pornografisch geprägt. Also sehr stark genital, hat viel mit Schwanz zu tun und einfach so wie Sex, wie es halt im Buch steht oder in den pornografischen Produkten vorgeführt wird. Und die Frauen, die sind ja diesen Vorstellungen auch ausgesetzt, zum Beispiel was die Schönheit betrifft. Sie lesen da entsprechende Sachen, wo sie daraus ableiten, wie sie sollten sein als Frau. Und das ist ja klar, eine Frau, die will ihrem Partner gefallen. Das will natürlich ein Mann genauso, die will auch. Und hat man so seine Vorstellungen, wie das müsste sein. Und dass eigentlich die Sexualität etwas ist, wo könnte entstehen, wo könnte wachsen, wo könnte aufblühen. Das ist den meisten Leuten fremd. Der Alfred Kinsey hat ja die grösste je realisierte Untersuchung gemacht über Sexualität mit über 50'000 je Männer und Frauen Teilnehmer. Und der Alfred Kinsey, der ist ein Entomolog, ein Insektenforscher, und hat sich für ein Tier interessiert. Irgendein Käfer, irgend so etwas. Und dann hat er die angefangen zu sammeln und hat gemerkt, dass kein Käfer gleich dem anderen. Er hat 1,2 Millionen von den gleichen Käfersorten gesammelt und beschrieben und kein einziger Käfer war wie der andere. Dann hat er gefunden, die Sexualität ist genau gleich. Die Sexualität des Menschen. Jeder ist eine Gallwespe. Es hat sich um Gallwespen gehandelt. Jeder ist sein eigenes Wesen und hat seine eigene Charakteristik, wie er gemacht ist, und seine eigenen Bedürfnisse. Und das vergisst man dann, wenn man die Sexualität so in die Schublade tut, so muss es sein, so ist normal, heisst das normal, ja, ohne Anführungszeichen sogar. Man weiß, was normal ist, doch nicht normal und so. Und dann, wenn man gefangen ist in diesen Vorstellungen, in diesen Schubladen, kann man auch nicht aufblühen.
Jetzt ist es aber so, wenn jeder ganz individuell ist, ein individueller sexueller Käfer, wie bringt man da zwei Käfer zueinander hin?
Also die zwei Käfer, ja, das ist schön. Es ist schön, dass man von Käfer redet, weil es ist tatsächlich, muss man, die Käfer sind wunderschön und die haben Sehnsucht. Die haben auch Sehnsucht nacheinander und nach Stimmigkeit. Und die können miteinander etwas Schönes machen, wenn sie anfangen, einander erzählen, wer sie sind. Oder, jetzt konkret, ich staune auch, dass die Leute einfach auch nichts lesen. Die tun jetzt zum Beispiel nicht etwas über Sexualität lesen, obwohl es also ganze Wände gibt über das Thema. Heute ist man verwöhnt. Es gibt ganz gute Bücher über das. Wenn man sich ein bisschen bemühen würde, könnte man sich informieren. Man könnte auch zusammen ein Buch lesen, vorlesen sogar. Das ist etwas vom Schönsten, was man überhaupt machen kann, ein Buch sich vorlesen. Es gibt auch ganz dicke Bücher zu dem. Da kann man ruhig 2 Jahre an einem Buch sein und vorlesen, zu einer Kerze mit einem Glas Wein. Einfach, dass man unterwegs bleibt und dass man sich ein bisschen Nahrung und Information zufügt und darüber reden kann, dass die Sprache auch ein bisschen verflüssigt wird, weil es ist eines der schwierigsten Themen, darum ist das Thema auch steinig. Es ist eines der schwierigsten Themen, es ist zwar das Schönste, aber es ist auch schwierig, dass man überhaupt austauschen kann über Sexualität. Wer bist du? Wer bin ich? Wo treffen wir uns? Wo sind unsere Schnittmengen? All das überhaupt zum Thema zu machen, auf den Tisch zu bringen. Das machen wir auch mit den Kindern auch. Wenn wir zusammen Eltern sind, reden wir viel über unsere Kinder. Wir reden darüber, wie machst du es, wie mache ich, wer bist du als Vater, wer bist du als Mutter und so weiter. alle anderen Themen haben nicht so einen kleinen Block wie jetzt gerade in der Sexualität.
Und was ist es genau, was es so enorm schwierig macht, über die Sexualität zu reden mit der Person, wo man sie ja eigentlich auch lebt?
Ja, öffentlich ist es viel einfacher, darüber zu reden oder darüber das zu hören und so. Sogar am Stammtisch ist es einfacher oder zwischen Freundinnen ist es viel einfacher. Es hat etwas zu, dass wir irgendwie blut sind gegenüber einander, ausgesetzt, dass es Mut braucht. Intimität braucht Mut. Und wenn ich nicht mutig bin, dir zu sagen, wer ich bin, was ich für ein Mann bin, wenn ich das nicht sage, dann bin ich ein Rätsel füreinander. Und ich bin nur in meinem Kästchen gefangen, wo meine Frau reinsteckt oder wo ich mich selber reinstecke. Und das ist gleich mal erschöpft, ist gleich mal ermüdet.
Was ratet ihr jetzt euren Klienten? Es gibt eben sicher Leute, die es vielleicht auch schon von Kind auf gar nicht gelernt haben, über körperliche Bedürfnisse zu reden, mal Stopp zu sagen, wenn mir etwas nicht gefällt. Was ratet ihr da jetzt euren Klienten, wie sie aufeinander zugehen können?
Also ich tue nie etwas raten, sondern ich tue die Leute einladen, dass sie ihr Zeug sagen. Es ist viel einfacher, das bei mir zu machen. Viel einfacher. Es ist viel leichter, weil ich zum Beispiel manchmal auch auf die Seite von dem sitze, der gerade dran ist, zum Zuhören. Muss ich immer wissen, wer hört und wer redet. Man kann ja nicht beide reden, das geht ja nicht. Das ist immer sofort eine Verstopfung. Wenn ich also an die Seite hocke von dem, der jetzt gerade dran ist, zum Hören, dann stelle ich einfach Fragen anstelle von dem, der zulässt. Und ich will wissen, ich bin gewunderig, ich bin neugierig. Und Neugier, das ist ein wunderbares Wort. Das ist ein deutsches Wort, wo eine Übersetzung ist von einem griechischen Wort, das es auch im Deutschen gibt, zum Glück. Nämlich Eros. Eros heisst nichts anderes als Neugier. Und wenn ich nicht mehr neugierig bin, nicht mehr wissen, wer du bist, wenn ich nicht mehr hören, wer du bist, sondern wenn ich nur noch meine Bedürfnisse habe, nur noch dir aufdrücken, was ich brauche, und dann ist auch der Eros fort. Also zum Beispiel ein Mann, das ist etwas, was mir sehr Eindruck gemacht hat, ein Mann, der einfach seiner Frau sagt, vor mir hat sich nicht geschämt, zu sagen, er müsse regelmässig seinen Sack leeren. Das ist einfach eine dermassen gewalttätige Äußerung. Da kann die Beziehung einfach nur kaputt gehen. Das Bett ist da einfach wirklich eine Steinwüste, so in dem Fall.
Und da beobachtet ihr Unterschiede, dass zum Beispiel bei den Männern die Neugier irgendwann verloren geht und es mehr einfach darum geht, sich auszuleben?
Da bin ich eben nicht so ganz einverstanden, wenn das so ist. Wenn ein Mann nur noch absamen will, dann hat das auch seinen Grund. Mindestens zwei Gründe. Erstens Pornografie, die eine Rolle spielt, der Pornokonsum. Und zweitens, dass die Frau genau im gleichen Spittel nicht gut zu Weg ist. Eigentlich müsste die Lehrer hören, wer bist du? Neugierig sein auf einen Mann, was ist mit dir? Was bist du für einen? Und wenn beides der Fall ist, Pornografie, wo die Männerhirne versichert, versaut, und der Mangel und die Mut von einer Frau wollen wissen, wer der andere ist, ja, dann haben wir genau das, was wir vorher gesagt haben, es hat etwas mit Steinwüste zu tun.
Jetzt geht es in dieser Sendung ja darum, eben anzuschauen, für welche Art von Beziehung der Mensch überhaupt gemacht ist. Ich möchte jetzt wieder einen Bogen zu dem zurückmachen. Wir haben vorher eigentlich im Gespräch herausgefunden, dass der Mensch nicht unbedingt gemacht ist für eine Beziehung bis ans Lebensende, das Gefühl kann vorbeigehen. Oder eben, dass man sich auch in der Sexualität vielleicht nicht findet, wo jeder Mensch wie ein Käfer individuell ist. Wieso denn nicht einfach zum Beispiel sein Partner auch noch seine Lust sonst nicht mehr stillen? Da könnte man eigentlich sagen, okay, der Partner ist dafür glücklicher. Wir haben in unserem sexuellen Leben unseren Frieden.
Also wenn Sie meinen, der Frieden, Grabesruhe, Friedhofsruhe, ja, das ist ja eine Möglichkeit. Man kann natürlich resignieren und das ist ja auch, Sexualität ist nicht eine tragende Säule von der Beziehung.
Aber es muss ja nicht unbedingt eine Resignation sein. Es kann sein, dass die Frau weniger Sex will, der Mann mehr Sex will. Schlussendlich sind beide zufrieden, wenn der Mann halt noch eine Nebenbuhlerin hat, eine weitere Frau hat. Und die Frau dafür weniger Sex hat.
Ja, das ist ja etwas, was ich häufig erlebe, dass der, zum Beispiel der, der weniger Lust hat, was häufig die Frau ist, dass die sagt, geh doch zu einer Hure oder nimm dir doch eine Freundin. Weh, wenn er es macht. Das ist ein ganz anderer Fall. Also in der Verzweiflung so etwas sagen, das ist eins. Aber dass es der andere tatsächlich wörtlich nimmt, das hat man sowieso nie. Man sollte nie etwas, was der andere sagt, wörtlich nehmen, sondern ernst. Und es ist auch mehr, wenn eine Frau zum Beispiel so etwas sagt, ist sie mehr dabei, eine Verzweiflung auszudrücken. Und das zeigt, dass die Sexualität, obwohl ja viele Leute, die fremd gehen, sagen, Männer besonders, die fremd gehen, sagen, ja, das ist nur Sex mit der, ja, nichts anderes und so. Und das ist nicht möglich. Man kann nicht Sex haben mit jemandem, ohne dass man dieser Sexualität eine Bedeutung gibt und dass da etwas wächst, an emotionalem wächst. Also wir sind keine Tiere, die uns zyklusmässig weiter pflanzen.
Also würdet ihr sagen, Sex und Liebe kann man gar nicht trennen?
Das
eine
kann man,
mit dem anderen.
Das kann man schwer trennen, ja. Das ist nicht möglich. Es ist eine Verarmung, wenn man sich das vornimmt oder sich das einredet, man tut das trennen. Wir sind nicht Tiere, wir sind Menschen.
Wieso tut es jemandem so weh, wenn der Partner fremd geht? Man könnte ja sagen, man weiss es nicht und dann stört es nicht.
Also es gibt zwei wichtige Gründe. Das eine ist das, der Betrug, der Verrat an der Liebe, wo man sich zugesichert hat, ausgesprochen oder unausgesprochen. Und das andere ist das, dass man als der, der nicht beteiligt ist am Fremdgehen, der, der daheim geblieben ist und sozusagen beschissen worden ist, hat man natürlich auch seine dreckigen Fantasien. Man stellt sich dann alles Mögliche vor, auch jeder ist sexuell mit Fantasien zugange. Und dann stellt man sich vor, was da läuft im Bett mit dem eigenen Partner und dem anderen, wo er sich angelacht hat. Also ganz konkret, ich habe so viel gehört von Eckel, wo nachher die Leute empfinden voreinander, wie sie sich vorstellen, was da gelaufen ist an Saft und an Erektion und Gerüche und all das Zeug, was so sehr intim ist, was man ja nur gut kann aushalten und geniessen, wenn man sich liebt. Und wenn man beteiligt und gemeint ist bei der Liebe, wenn man da von außen das anschaut, wenn man sich verraten fühlt, dann reagieren ganz viele Leute mit sehr, sehr unangenehmen Gefühlen und mit grossem Abgestossen und angewidert sein.
Klaus Herr, jetzt möchte ich noch schnell ein Zitat einwerfen, das ihr auf eurer Homepage habt. Das ist vom französischen Schriftsteller Jean Giraudoux. Der sagt, die Liebe ist der Wunsch, geliebt zu werden. Jetzt habt ihr vorher gerade von Fremdgehen geredet, was das in einem auslöst. Wie eigennützig darf die Liebe sein, dass man einfach will, dass der Partner ausschließlich seine Sexualität mit dem selber genießt?
Also das Zitat von Giraudoux ist ja eher eine Provokation. Die Liebe will in erster Linie nicht geliebt werden. Das ist etwas Kindliches, etwas Egozentrisches, wenn man einfach so geliebt werden will. Punkt. Und sonst nichts. Die Liebe will selber lieben. Sie will da sein füreinander. Sie ist freigebig. Sie tut nicht rechnen. Sie tut nicht abrechnen und aufrechnen. Das macht sie nicht. Es ist nicht eine Buchhaltung. Sondern sie ist grosszügig. Man kann sagen, weil sie ja weiss, dass das die einzige Liebesform ist, die eine Überlebenschance hat.
Jetzt haben wir das Thema Beziehung in dieser Stunde umkreist, haben verschiedene Arten des Lieben angeschaut und wir haben auch gesehen, dass fast alle Formen des Lieben mit Schwierigkeiten konfrontiert sind. Jetzt so abschließend von eurer Einschätzung, was habt ihr das Gefühl, für welche Art von Liebe ist der Mensch gemacht?
Für die, wo er sich dazu entschließt und für die, wo er einen Mitspieler, eine Mitspielerin findet. Das ist doch eigentlich, dass ich mich mit jemandem zusammen tue, wo man miteinander auf die Expedition geht. Und wo man miteinander beherzt sind, mutig sind, auch das anzuschauen, anzunehmen, wo auf der buckeligen Erdoberfläche halt auf uns zukommt, wenn wir uns zusammentun. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und das macht auch es ist auch wunderbar, dass es so ist, wie es ist, dass man überhaupt einfach die Liebe ein bisschen vereinfachen kann. Ich gebe dir und dann schaue ich, ob du auch mir etwas gegeben hast, was mir Freude macht. Und ich muss gar nicht so viel arbeiten, ich kann einfach sein, ich kann hingehen sein. Wir wollen immer so viel machen, immer so viel selber machen. Und die Hingabe ist an einem kleinen Ort. Die österreichische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek hat herausgelassen, etwas Wunderbares. Sie hat gesagt, alle wollen so viel arbeiten mit der Liebe, aber einfach sein, ohne müssen zu arbeiten, das haben wir einfach noch nicht entdeckt. Und da sind wir jetzt dran. Wir können uns entwickeln. Das kann noch ein bisschen dauern, ein paar hundert Jahre, bis wir dann so weit sind. Aber irgendwann begreifen wir dann, dass zusammen sein einfach die grösste Liebesform ist.
Das war es mit dem Betreffpunkt heute mit dem Thema Beziehungsformen mit dem Gast Klaus Herr. Merci vielmals, Klaus Herr.
Danke, Herr Stucki.
Die Sendung heute gibt es noch einmal zum Nachhören am Sonntag, am 12. Mai, am Morgen um 11 Uhr. Dann ist der Betreffpunkt auf Radio Bern Geschichte. Das war nämlich meine letzte Sendestunde gewesen. Merci meiner treuen Zuhörerschaft. Ich bin Selina Stucki und sage jetzt definitiv Tschüss, habt's gut.
Oh, I'm floating down, down to where there's no grounds. I'm sinking, but this is your call. I do it just for you. There goes an arm, there goes a leg. There go my thoughts and there goes my head. I'm holding my breath in a cold little slumber. I'm shouting the world out for you. When I'm caught up out into the sea, fill the trenches deep and come up again. Follow when you lead, I'll fill you up with need. I'll fill you up with hope and despair. Into the water I go. Nobody left, now I'm to be remembered forever. I'm breaking along with the waves. And when you let go far enough, it's in your blood. Where I come up, it's in the salt and the time on your hands. That's when you will invite me to stay. No more forgotten, no more alive than when we first met. In that moment I hide, I hide, I hide, I hide. When the time is right, you come and find me. Come and find me. You come and find me. You come and find me. Come and find me.